comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
Greatest comeback in Super Bowl history.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard an diesem Mittwoch, den ich selbstverständlich auch heute nicht alleine bestreite, sondern vor allem für und mit dir.
Für euch und mit dir.
Mega Max.
Ja.
Hallo, Max, hallo. Max ist auch heute wieder dabei im NFL Boulevard. Das freut mich sehr, denn dieser Mittwoch ist besonders. An diesem Mittwoch startet nämlich offiziell die Free Agency in der NFL. Und aus diesem Grund haben wir uns entschieden, heute mal auf zwei einzelne Männer zu schauen, die sehr viel gemeinsam haben. Sie sind nämlich beide in Alabama geboren. Sie sind beide NFL-Quarterbacks. Sie sind beide sehr produktiv. Der eine produziert nämlich Kinder am Fließband. Der andere produziert sehr viele Turnover. Und sie sind beide zu haben. Die Rede ist von Philip Rivers und Jameis Winston. Mhm. Philip Rivers, das wisst ihr, wird nicht mehr für die Los Angeles Chargers auflaufen. Der wird ein neues Team finden, wahrscheinlich schon heute. Und Jameis Winston wird höchstwahrscheinlich nicht mehr für die Tampa Bay Buccaneers auf Interception-Jagd gehen, sondern wird sich wahrscheinlich auch ein neues Team suchen müssen. Und über die beiden wollen wir, so wie ihr es aus dem Boulevard-Format gewohnt seid, auch ein bisschen privat schauen. Was sind das eigentlich für Typen? Was haben die denn bisher so in der NFL gerissen? Womit sind sie positiv aufgefallen? Womit sind sie vielleicht auch negativ aufgefallen? Und mit den beiden Jungs wollen wir uns jetzt mal ein bisschen befassen. Frage vorweg, was lösen denn diese Namen in dir aus, Max? Philip Rivers und Jameis Winston.
Gemischte Gefühle. Gemischte Gefühle. Also ich bin tatsächlich ein Sympathisant von Philip Rivers. Ich mag den sehr, ich gucke ihn sehr gerne. Ich mag seine Art zu spielen. Er ist ein Leader. Er ist jemand, der durchaus auch den ein oder anderen entscheidenden Spielzug machen kann. Da werden wir sicherlich noch ein bisschen drauf eingehen und der ja auch schon eine sehr, sehr beeindruckende Karriere auch jetzt schon hinter sich hat. Am Anfang noch ein bisschen im Schatten eines anderen Quarterbacks war, aber jetzt über viele Jahre wirklich extrem gut abgeliefert hat. Letztes Jahr war es ein bisschen schwierig, bisschen durchwachsen.
Für seine Verhältnisse,
weil er wirklich also durch die Bank weg auch ein sehr, sehr gutes Rating hatte und wirklich auch echt viele Jahre extrem gut abgeliefert hat. Ihm, der natürlich nicht der ganz große Wurf gelungen ist. Das ist ja, wenn wir sicherlich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Aber wenn man sich seine Zahlen, seine Statistiken anguckt, auf jeden Fall jemand ist, der durchaus zu den All-Time-Greatest zählen kann, weil er wirklich extrem...
Dann lass uns doch gleich mal bei Philip Rivers bleiben. Erstmal ein Schirm an dich.
König Football.
Ein Dank an dieser Stelle an König Pilsener. Also fangen wir mit Philip Rivers an, der sicherlich auch schon mehr Meriten sich verdient hat in dieser Liga als Jameis Winston. Wie gesagt, in Alabama geboren, 38 auch schon, also nicht mehr der Jüngste. War damals an der North Carolina University und war eigentlich gleich im Fokus, nachdem er gedraftet wurde. Das war nämlich dieser ominöse Draft im Jahr 2004, wo er an Position 4 von den New York Giants gepickt wurde, für die er aber letztlich nie gespielt hat, weil an 1 in diesem Draft nämlich Eli Manning von den Saints gedraftet wurde. Von den Chargers.
Aber schon vorher gesagt hat, er möchte nicht.
Genau. Zu den Chargers gedraftet wurde, aber gesagt hat, da will ich nicht hin, das mache ich nicht, die sind mir zu schlecht. Und dann gab es tatsächlich einen Deal, nämlich dass die Giants und die Chargers ihre Picks getauscht haben. Und so ist dann letztlich Eli Manning bei den Giants gelandet und Philip Rivers nämlich bei den Chargers. Durfte aber nicht von Anfang an spielen, weil damals noch Drew Brees, daher Saints wahrscheinlich, Drew Brees da war. Also er musste sich noch 2 Jahre hinter Drew Brees anstellen.
Ganz genau. Und sie haben auch natürlich auch noch für diesen Deal dann auch noch 3 Draftpicks bekommen.
Ja.
Die, bis heute gilt das natürlich als eine sehr umstrittene Strategie und sagen, ja, ihr könnt mich gerne draften, aber bei euch spiele ich nicht.
Ja.
Fand ich ganz interessant, das zu lesen. Und in der gleichen Draft war auch Ben Roethlisberger auch noch mit dabei. Also eine ziemlich interessante
Kurve. Der dann auch relativ schnell mit den Steelers den Super Bowl gewonnen.
Genau, auf jeden Fall. Das mit Drew Brees hatte ich tatsächlich auch gar nicht mehr so auf dem Zettel, aber die ersten beiden Jahre war halt der Backup. durchaus gut für ihn gewesen in der Zeit, auch natürlich viel zu lernen, viel sich anzueignen und nicht sofort ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Und als dann der Monstervertrag für Drew Brees mit den Saints um die Ecke kam, hat er sozusagen dann das Zepter in die Hand genommen und hat auch sehr stark abgeliefert. Gleich im dritten Jahr, 2006 war es ja dann, ne, da hat er auch gleich, ist er gleich in den Pro Bowl gekommen, hat da auch schon hervorragende Zahlen, gab einen sehr hohen, über 100er Quarterback-Rating, also richtig, richtig gut performt. Und
ich würde gerne noch einmal auf den Draft zurückgehen, ja, weil du kannst dich da besser reinversetzen als ich. Dann ist dieser Draft 2004 der Tag, auf dem du viele Jahre hingearbeitet hast. Du wirst an Position 4 gepickt, also auch relativ früh. Und trotzdem landest du am Ende beim anderen Team, weil so ein Deal gemacht wird. Ja. Also wie stellst du dir das vor? Wie hat Philip Rivers damals die Tage erlebt?
Was meinst du? Tatsächlich auch eine Frage, die ich mir auch echt gestellt habe. Ja. Also da werden Entscheidungen getroffen aufgrund eines anderen Spielers, der gesagt hat, ja, ich will aber gar nicht. Mhm. Und dann werden hinter den Kulissen solche Deals gemacht, was auch ein bisschen, ja, wir haben wirklich mit einem skeptischen Auge drauf gucke, wo ich auch wirklich sage, so, ja, bisschen merkwürdig. Für Philip Rivers, meiner Meinung nach, wenn man sich jetzt auch natürlich die gesamte Karriere anguckt, keine schlechte Entscheidung gewesen, gar keine Frage.
Aber damals wollte Eli Manning halt nicht zu den Chargers, weil sie so schlecht war. Ja, er musste dann quasi.
Er musste dann den Schritt gehen. Aber ich glaube, vom Typ her kann man auch Eli Manning und Philip Rivers schwer miteinander vergleichen. Ich glaube, dass Eli Manning sehr viel schwierigerer Charakter ist als ein Philip Rivers ist, der, sag ich mal, eher einer von den Spielern ist, die dankbar sind, dass sie in die NFL kommen, dass sie die Möglichkeit haben, dass sie diese Chance bekommen, auch in einem Team aufzulaufen, da was aufzubauen, was vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht das stärkste Team der NFL ist. Also insofern glaube ich, dass er einer von den Spielern ist, die damit sehr gut umgegangen sind, aber es ist schon sehr speziell für ihn auch, so eine Situation dann geworfen zu werden und eigentlich gar kein Mitspracherecht zu haben. Ja, muss man ganz klar sagen. Also im Endeffekt Dankbarkeit, ich bin in der Liga, ich kann in einem Team, mit einem Team wachsen, ich habe einen guten Quarterback, der da ist, der durchaus mir auch noch eine Menge Sachen zeigen kann. Das Tempo in der NFL ist ein ganz anderes, da langsam rangeführt zu werden, und das hat sich im Endeffekt ja auch ausgezahlt.
Definitiv, du hast es angesprochen, ab 2006 war er dann Starter und hat seitdem bis jetzt zum Ende der vergangenen Saison auch jedes Spiel gestartet für die Chargers. Also mit Regular Season und Playoffs waren es 235 Spiele in Folge, die er für die Chargers gestartet ist. Nur einer, nämlich Brett Favre, hat noch mehr gemacht, 321. Aber also gib uns mal ein Gefühl dafür, 235 Spiele in Folge in der NFL zu starten.
Das auf ist der Quarterback-Position.
Auf der Quarterback-Position.
Ja, ja, ja.
Das ist schon mal ein Pfund, oder?
Absolut. Also das ist eine ganz beeindruckende Leistung. Also da auch, egal ob du jetzt eine leichte Verletzung hast, also ist es ja als Quarterback so, ne, du kannst so wenig kompensieren, wenn du ein Problem mit dem Rücken hast, mit dem Ellbogen, mit der Hand, mit den Fingern, kannst du deine Position schon nicht mehr ausüben, was auf anderen Positionen vielleicht noch möglich ist. Das zeigt natürlich auch, dass er echt ein taffer Junge ist, dass er ein absoluter Playmaker ist, und er wird viele von diesen Spielen auch gespielt haben, wo er angeschlagen war, wo er sozusagen nicht 100% war, wo er Probleme hatte, aber gesagt hat, ey, ich, solange ich gerade stehen kann und den Ball einigermaßen werfen kann, werde ich hier auf dem Platz sein und werde mein Team anführen. Und das zeichnet so einen Spieler absolut aus. Ja, und er ist ja mit über 59.000 Yards, erworfenen Yards, auch einer, der jetzt mit, sag ich mal, auch in einem neuen Team in 3-4 Spielen, vielleicht sogar in 2, wenn es gut läuft, die 60.000er-Marke, die magische 60.000er-Marke überschreiten wird. Also das ist schon unglaublich, was der in seiner Karriere bis jetzt abgeliefert hat, und hat insgesamt auch ein 95er Quarterback-Rating über die Jahre. Das ist schon
alles, was an 100 ranreicht, ist sehr
gut. Ja, auf jeden Fall. Vor allem auf die Länge der Karriere. Ne? Ja. Wenn das jetzt in 2-3 Jahren ist, eine Sache. Ne? Aber wir reden ja hier von 2006 als Starter, ne, von 14, 15 Saisons, also schon stark.
Also 235 Spiele am Stück für die Chargers, es wird keins dazukommen, nur mal um euch ein Gefühl dafür zu geben. Der nächste noch aktive Quarterback mit so einer Streak ist Russell Wilson mit 143 Starts in Folge, also fast 100 weniger als Rivers, was dann 8 Acht Saisons. Ja. Das ist schon krass.
Ja.
Du hast es gesagt, er hat 8-mal ist er in den Pro Bowl, mhm, für den Pro Bowl nominiert worden, hält diverse Franchise-Rekorde für die Chargers, hat aber tatsächlich oder ist nie in den Super Bowl eingezogen, ist, mhm, auch nie MVP geworden, nie zum MVP gewählt worden. Und sein größter Erfolg war der Einzug in der Saison 2007 mit den Chargers ins AFC Championship Game, was die Chargers gegen die Patriots verloren haben. Wenn, also wir haben ja Montag drüber gesprochen, es deutet vieles darauf hin, dass er zu den Indianapolis Colts geht.
Mhm.
Jetzt gerade haben wir Montagabend nach der Sendung, also seht es uns nach, wenn sich jetzt in den nächsten 36 Stunden daran was ändert, aber mhm, er wird ja höchstwahrscheinlich zu den Colts gehen und da dann auch noch 1, 2, 3 Jahre spielen. Bist du der Meinung, egal wie jetzt die Colts-Zeit läuft, dass das ein ernsthafter Kandidat für die Hall of Fame ist oder eher nicht, weil ihm halt so die ganz großen Titel wie ein MVP-Award oder wie ein Super Bowl oder sowas fehlt?
Also ich habe da eine ganz eigene Meinung, weil ich bin der, also ich gerade auf der Quarterback-Position, was verursacht sozusagen oder was beinhaltet eine Nominierung für die Hall of Fame. Ja, und wenn du dir als Quarterback überlegst, es gibt Quarterbacks, die wesentlich weniger über ihre Karriere abgeliefert haben. Aber wenn du einen Quarterback hast, der 8-mal in den Pro Bowl gewählt worden ist, der wirklich über sehr, sehr, sehr viele Jahre sehr, sehr guten Football gespielt hat, meiner Meinung nach muss derjenige nicht den Super Bowl gewinnen. Und wir wissen doch alle, wie es ist. Ich meine, die haben 2 sehr knappe Spiele oder Spiele gegen die Patriots verloren, gegen die Steelers verloren. Also wo es wirklich auch zu dem ganz großen Sprung gereicht hätte. Also es sind so viele Faktoren, die dann dazu führen, ob man in den Playoffs weiterkommt, ob man den Super Bowl einzieht, ob man den Super Bowl gewinnt. Aber ich glaube nicht, dass das der entscheidende Faktor ist. Es ist sicherlich ein Faktor. Natürlich, wenn du 3, 4 Super Bowls gewinnst oder wie Tom Brady noch vielleicht sogar ein paar mehr, dann ist das natürlich ein Faktor, gar keine Frage. Aber ist es ein Ausschlusskriterium, wenn ein Quarterback über so einen langen Zeitraum so performt, so abliefert, nicht den Super Bowl gewinnt, dann nicht in die Hall of Fame zu kommen? Ich sage nein. Hm. Ich glaube auf jeden Fall, dass er ein großer Kandidat dafür ist, weil er einfach
das Spannende an dieser Diskussion finde ich, also jetzt schauen wir mal auf den Draft 2004 zurück, mhm, und dieser Wechsel, Teamwechsel zwischen Eli Manning und Philip Rivers. Eli Manning hat seine Karriere beendet, Philip Rivers will weitermachen. Eli Manning hat 2-mal den Super Bowl gewonnen im, mhm, Gegensatz zu Philip Rivers. Und auch da gibt es ja die Diskussion, darf der denn eigentlich in die Hall of Fame? Eli Manning, bisschen phlegmatisch, mal super, mal scheiße, ja, aber der hat es halt gewonnen. Und dann, das finde ich total spannend, weil sie aus derselben Draftklasse, ja, kommen, weil sie auch noch von Tag 1 in der NFL irgendwie ihr Schicksal so verwoben war. Da
aber
bin ich mal sehr gespannt.
Wenn ich mich tatsächlich, also genau auf diesen Punkt, wenn man sich jetzt entscheiden müsste, ja,
man darf nur einen,
dann wäre es für mich sofort Philip Rivers, ohne dass ich da lange überlegen müsste.
Mhm.
Einfach aufgrund der wirklich konstanten, sehr, sehr guten Leistung. Und es gibt ja, wir haben auch schon sehr, sehr oft darüber gesprochen, so viele Faktoren, die für den Quarterback, Erfolg eines Quarterbacks wichtig sind. Aber es ändert sich so viel. Da hast du mal einen Daniel Tomlinson als Running Back, der natürlich dir auch sehr viel Last abnimmt.
Klar.
Dann hast du mal eine starke Defense, eine schwache Defense. Dann hast du, und trotzdem performst du, trotzdem lieferst du ab. Und das sind einfach so, es gibt nicht diese super krassen Up und Downs. Seine letzte Saison von Philip Rivers war nicht hervorragend. Alles gut, haben wir alle. Ne, ist jetzt auch der Punkt, glaube ich, gekommen für die Chargers, diesen Schritt zu gehen. Ist doch vollkommen in Ordnung.
Ja.
Ja, aber ich glaube, und das, die Karriere ist noch nicht vorbei. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also da werden noch ein paar Zahlen dazukommen. Und ich glaube, dass er vor allen Dingen auch mit seinem Touchdown-Interception-Verhältnis. Ne? Also er hat ja fast 400 Touchdown-Pässe, also nicht mal 200 Interceptions geworfen. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Verhältnis.
Mhm.
Da gibt es andere Quarterbacks, über den wir auch gleich reden, wo das ein bisschen
in anders wenigen Minuten.
Wo es ein bisschen anders aussehen könnte. Auch in einem
Ende aber der dem könnte man natürlich auch entgegenhalten, dass ein Eli Manning halt 2-mal im Super Bowl war, 2-mal auch eine entscheidende Rolle im Super Bowl gespielt hat, zum MVP gewählt wurde, auch 2-mal gewonnen hat, auch noch gegen die Patriots und so weiter. Das finde ich eine spannende Diskussion. Das könntet ihr mal unter das Video in den Kommentaren schreiben, wenn ihr euch entscheiden müsstet, Philip Rivers oder Eli Manning in die Hall of Fame. Bin ich gespannt. Auf man jeden könnte Fall. Für beide Seiten Pros, aber
absolut.
Auch
also ich will ausgeben, jetzt auch gar nicht sagen, dass Eli Manning das nicht verdient hat mit der Leistung, die er mit zwei Super Bowl-Siegen und MVPs und so weiter. Alles wunderbar. Nur wenn ich persönlich mich entscheiden müsste, wenn ich nur einen reinwählen könnte, dann wäre es für mich Philip Rivers. Aber ich bin gespannt, was Sie da draußen runterschreiben. Ja.
Ich habe mal nachgeguckt, bislang, Stand jetzt, hat Philip Rivers 220 Millionen in der NFL verdient. Das ist eine ganze Menge Holz. Er wurde, wie gesagt, 8-mal in den Pro Bowl gewählt, was ihn aber noch spannender macht, finde ich. 8-mal Pro Bowl, er hat aber 9 Kinder tatsächlich. Und also die Geschichte von Philip Rivers ist irgendwie auch grandios. Er ist verheiratet mit Tiffany, die er auch schon sehr, sehr lange kennt. Schon nämlich seit der Junior High School, da war er 13 und sie war 12.
Wow.
Also es war so quasi seine erste. Und sie haben sich auch noch gegenseitig aufgehoben. Also sie haben erst Geschlechtsverkehr betrieben, nachdem sie verheiratet waren und verfolgen Natural Family Planning. Das heißt, sie lassen es drauf ankommen. Da wird nicht verhütet im House of Rivers. Also das ist auch eine sehr streng gläubige Familie. Und das funktioniert offenbar ganz gut, weil sie haben 7 Töchter. Hallie, Sarah, Carolyn, Grace, Rebecca, Claire und Anna. Und 2 Söhne, Peter und Gunnar. 9 Kinder, er war bei allen Geburten dabei. Und das als NFL-Profi, da gehört ja auch Timing dazu. Mal bist du irgendwie on the road oder hast ein wichtiges Playoff-Spiel oder was auch immer.
Prioritäten, ja.
9 Kinder.
Ja, Wahnsinn.
Wir beide haben jeweils 2,
ja.
Also mal 4,5.
Ja.
Das ist krass, oder?
Das ist auf jeden Fall krass. Also 9 Kinder ist sehr krass, keine Frage. Aber wie gesagt, wenn sie die Philosophie verfolgen und nicht verhüten und sagen, okay, wenn es halt 5 Kinder sind, 5, wenn es 8 oder 9 sind, sind halt so viel. Aber das ist schon eine sehr beeindruckende Zahl. Aber ich finde es ganz großartig, auch was du gesagt hast, dass er wirklich auch die Priorität setzt. Ja? Also Football ist ja natürlich als NFL-Quarterback sowieso das Ein und Alles und hin und her, aber die Familie steht immer an allererster Stelle, gar keine Frage. Und da immer dabei zu sein, die Unterstützung zu geben und zu sagen, nicht so, ja, das passt schon, ne? Ich bin immer da, wenn es
nicht passt. Aber also ich möchte das nochmal betonen, er hat kein Spiel für die Chargers verpasst, seit er der Starter ist, seit 2006. Ja. Und er hat keine Geburt seiner Kinder verpasst.
Das ist ganz also, gutes Timing, würde ich
absolut.
Sagen.
Absolut.
Sehr zuverlässiger
halt,
Typ.
Ja, da du es dann nicht planst, das ist natürlich... auch echt, kann das ja auch mal kritisch werden. Ne?
Ja, total.
Ja, wir sind jetzt...
Und auch so ein errechneter Geburtstermin muss nicht immer ein errechneter Geburtstermin sein.
Das wissen wir alle, ja.
Ja, ja, nee, aber das ist, zeigt meiner Meinung nach das, was wir auch schon rausgestellt haben, dass er vom Charakter her ein sehr solider, bodenständiger Familiärer, ein starker Familienvater ist. Also ich kann mir das richtig, richtig gut vorstellen. Ja. Er ist ja auch, ich meine es auch in dieser Top 100 Characters mal gesehen zu haben, dass du ihn auch nicht dazu kriegst, dass er flucht. Also er würde jetzt niemals die ganzen Schimpfwörter, die wir hier tagtäglich von uns geben, irgendwie. Aber er kann abgehen, also er kann richtig abgehen, aber er ist jetzt nicht jemand, der das F-Wort oder sonst was in den Mund nimmt.
Oder sich an den Fingern lutscht, um die Mitspieler heiß zu machen zum Beispiel. Da gibt's ja auch
einen. Das wollen wir auch nicht, nee.
Ja, es wirkt schon so als Gentleman, so als Sportsman einfach auch.
Also er ist ein Competitor. Ja, er ist ein absoluter Competitor und das merkst du halt auch in seiner Art und Weise. Wenn halt auch irgendwas nicht funktioniert, dann geht der halt auch ab. Und er geht auch an der Sideline ab. Und das erwartest du auch von deinem Quarterback. Deswegen bin ich halt auch ein großer Fan von ihm. Das ist keiner, der sich zurückzieht, sich sein Tablet schnappt und dann irgendwie irgendwelche Defense-Coverages hier anguckt, sondern der geht halt auch zu seinen Mitspielern und der macht halt auch mal eine Ansage. Und der ist halt auch voll im Spiel. Das ist ein Ballplayer.
Ja.
Ja, und das finde ich einfach auch, wie wenn wir über Faktoren
beruflich
sprechen.
Beruflich und privat.
Ja.
Ballplayer.
Im wahrsten Sinne. Aber wenn ich mir überlege, was für Faktoren irgendwie auch reinwirkt, also es zählt einfach der Charakter auch meiner Meinung nach zu für einen Hall of Famer, weil ein Hall of Famer ist immer eine Galionsfigur, ist ein Vorbild. Ja, und da gehören einfach solche Charaktere meiner Meinung nach hundertprozentig rein.
Und das war Eli Manning vielleicht nicht immer. Also der hatte auch sehr durchwachsene Saisons und vor allem nicht immer die perfekte Ausstrahlung.
Ja, also. Das ist so sehr schön formuliert, ja.
Vielleicht der Vollständigkeit halber, den Rekord als Super Daddy in der NFL hält Philip Rivers aber tatsächlich nicht. Das ist jemand anderes, nämlich Antonio Cromartie. Der hat als Verteidiger 11 Jahre in der... Und du bist gespannt, was jetzt kommt, ne? Der hat als Verteidiger in der NFL 11 Jahre gespielt. Übrigens auch unter anderem für die Chargers und auch unter anderem für die Colts. Der hat tatsächlich 14 Kinder.
14?
Von 8 unterschiedlichen Frauen.
Oh, okay. Ich hoffe, er hat gut verdient in der Zeit.
Ja, der muss, glaube ich, sehr viel Unterhaltszeit zahlen und war jetzt nicht die treueste Seele.
Offenbar. Okay, also, da haben sich auch einige Sachen überschnitten.
Ja,
das ja, kann man wahrscheinlich so sagen. Gut, aber das wird bei einem Philip Rivers nicht passieren. Also das ist schon sehr beeindruckend.
Möchtest du noch was zu Philip Rivers loswerden? Sonst würde ich den Schwenk auf Jameis Winston machen. Sehr harter Cut, aber...
Aber ich bin, ja, ich bin halt so... Wo geht die Reise hin? Ne? Also vielleicht, irgendwie, wir haben ja schon gesagt, es wird wahrscheinlich in der Indianapolis werden. Vielleicht ist auch schon was passiert, man weiß
wissen
es nicht.
Wissen wir nicht, seht
aber,
es uns nach.
Aber Frank Reich ist natürlich von 2013 bis 2015 Offensive Coordinator gewesen bei den Chargers, kennt ihn. Also es liegt sehr nahe, dass das ein
Capspace haben sie auch.
Capspace ist ein logischer nächster Schritt wird. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Teams.
Vielleicht ist er mittlerweile auch bei Tampa schon...
Habe ich hier auch auf meiner Liste Carolina, New Orleans, kann es ja auch sein. Also ja. Ne? Aber wie gesagt, das ist schon interessant, aber es liegt in der Napo, es liegt tatsächlich am naheliegendsten auf jeden Fall. Das ist bin ich aber auch sehr gespannt, wie die Reise. Und vor allen Dingen, wenn er den Schritt dann geht, was passiert in Indianapolis? Also was geht da mit ihm? Was geht in dem gesamten Team? Das könnte sehr interessant werden.
Absolut. Interessant wird es so oder so, aber auch bei den Buccaneers, weil auch das hatten wir am Montag in der Sendung. Die haben Shaquille Barrett getaggt und nicht ihren Quarterback Jameis Winston, der auch, wie gesagt, in Alabama aufgewachsen ist, aber erst 26 ist. Der in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen ist, was man so lesen kann. Und das war mir nicht bewusst, das finde ich auch sehr interessant. Das hört man ja immer wieder von NFL-Spielern, der tatsächlich auch mal von der MLB gedraftet wurde. Also so wie zum Beispiel Kyler Murray, auch offenbar ein sehr talentierter Baseballspieler gewesen ist. Nämlich von den Texas Rangers wurde er 2012 gedraftet, die ihm aber untersagt haben, ein College-Football-Stipendium einzugehen. Deswegen hat er sich dagegen entschieden und ist dann an die Florida State gegangen. War da 2013 auch als Starter ungeschlagen Meister und ist als bis dato jüngster Heisman-Trophy-Winner geworden. Kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, als Jameis Winston am College war? Du verfolgst ja auch ein bisschen College.
Ja,
also das war schon eigentlich eine totale Bombe.
Ja, Vollgranate.
Also der aber in der NFL mehr oder weniger bislang enttäuscht hat, oder?
Ja, auf der einen Seite enttäuscht. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass er ja auch, wenn man jetzt so die Statistiken sich anguckt, er war der erste Spieler in den ersten beiden Spielzeiten über 4000 Yards geworfen. Also ja, es sind Fehlentscheidungen dabei gewesen. Ja, er hat auch im letzten Jahr 30 Interceptions geworfen, aber er hat auch 33 Touchdown-Pässe und 5000.
Aber sein allererster Pass in der NFL war zum Beispiel auch ein Pick 6.
Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Fand ich auch so hervorragend. Okay, da geht schon mal ganz gut los.
Das ist so ein Bull-Charakter irgendwie.
Ja, genau. Aber also ich kenne ihn aus College-Zeiten, ich kenne ihn aus der Florida State war zu dem Zeitpunkt einfach unfassbar stark, ja, dass er da auch die Heisman Trophy als jüngster Spieler begonnen hat, auch gegen den Vorjahressieger Johnny Manziel, also schon
selbst gegen Johnny Manziel.
Genau, ja. Sich durchgesetzt hat. Und ich habe auch schon gedacht, oh, was, wenn der Spieler in die NFL kommt, wo landet der, wie wird er abliefern? Und also ich habe da sehr, sehr gemischte Gefühle, wie ich es am Anfang auch gesagt habe. Aber wie gesagt, in den ersten Jahren, ich meine, er hat auch fast 20.000 Yards erworfen. Das muss man sich mal überlegen. Also in der Kürze der Zeit.
War der Passing-Leader der vergangenen Saison.
Absolut. Also es sind halt eben auch natürlich auch ist immer ein Verhältnis, wie viele Spielzüge von deinen 60, 65, 70 Spielzügen, die du hast, sind halt Pässe, wie viele sind Laufspielzüge und so weiter. Das heißt also, die Möglichkeit in bestimmten Systemen sehr viel mehr Yards zu machen, ist natürlich auch immer gegeben. Aber dass er das kann, das hat er bewiesen. Was er halt wirklich, egal wo die Reise hingeht, machen muss, ist einfach ich werf den Ball mal dahin, das wird schon irgendwie gut gehen. Das kannst du in der NFL nicht bringen. Nee. Das kannst du vielleicht im College machen, da wird der ein oder andere leichte Fehler halt noch irgendwie verziehen, weil das nicht so gnadenlos ausgenutzt ist. In der NFL ist jeder minimale Fehler, jede Bruchteil von Sekunde, wo du dich falsch entschieden hast, wird sofort bestraft. Und das sieht man halt eben an diesen, es sind ja nicht nur 30 Interceptions, da kommen ja auch noch 5 verlorene Fumbles dazu. Und insgesamt sind aus diesen Turnovers 112 Punkte für den Gegner entstanden.
Ja.
Und das tut richtig weh. Ne? Unser letzter Pass War, glaube ich, auch noch in der Overtime, glaube ich, gegen Atlanta auch noch ein Pick Six.
So, ja, so schließt sich der Kreis.
Also am Anfang seiner Karriere und jetzt sagen wir so am Ende seiner Karriere
bei Tampa Bay. Das ist halt irgendwie so wilde Sau, finde ich, bei Jameis Winston. Wenn der ausholt, man weiß nicht, was man bekommt so richtig. Also, ich meine, der hat über 5000 Passing Yards gehabt in der vergangenen Saison. Das ist vor ihm nur 7 Spielern, anderen Spielern gelungen. Der erste Spieler, der über 30 Touchdowns und über 30 Interceptions einer Saison hat, das gab es irgendwie auch noch nicht.
Stimmt, das war auch ein neuer Rekord, ja, genau. Also, aber auch ein Charakter, wenn wir damals so ein bisschen vom Feld runtergehen, auch ein bisschen schwierig. Ja?
Absolut. Also
da gab es sicherlich auch die eine oder, glaube ich, da gab es die ein oder andere.
Da gab es auch eine Menge. Ich würde noch einmal gerne zum Draft zurückgehen, weil 2015 wurde der ja interessant oder bekannterweise, so das Wort fehlte mir, entschuldige, an erster Stelle von den Buccaneers ausgewählt, vor Marcus Mariota an 2. Gegen Marcus Mariota hat er tatsächlich sein einziges Spiel am College damals verloren. Also Mariota hat für die einzige Pleite für Jameis Winston am College gesorgt, mit Oregon. Und dann haben die beiden ja gleich direkt gegeneinander gespielt. Das war dann nämlich erster Wurf, erster Pick 6 von Jameis Winston. Und beide hängen jetzt so in der Luft. Mhm. Also beide haben ja die großen, übergroßen Erwartungen nicht erfüllt. Und das finde ich auch schon, das ist so ein bisschen wie bei Rivers und Manning. Also auch deren Schicksal ist irgendwie so verwoben. Also es hätte ja auch sein können, dass entweder Winston und oder Mariota völlig durch die Decke gehen. Ja. Aber die haben eigentlich jetzt, also beide haben Stand jetzt so keinen richtigen Vertrag und hängen so ein bisschen in der Luft, was sie jetzt machen. Finde ich schon krass, dass Pick 1 und Pick 2 aus dem 2015er Draft beide Quarterbacks so in der Luft hängen jetzt.
Ja, das finde ich auch sehr, sehr krass, weil ich kenne beide Spieler halt auch noch aus dem College und beide waren wirklich hervorragend oder sind halt auch gute Quarterbacks.
Ja, ja, klar.
Wir wollen ja nicht sagen, dass das schlechte Quarterbacks sind. Gar keine Ahnung. Die sind beide sind sehr, sehr gut.
Sie sind besser als wir auf jeden Fall.
Also gerade so, aber wir sind ja auch ein bisschen älter. Ja. Insofern, ich glaube, dass die beiden, oder jetzt sag mal, gerade jetzt im Vergleich zu Winston und Mariota, dass beide das Potenzial hatten oder auch haben, meiner Meinung nach immer noch haben, in einem Franchise als Starting Quarterback wirklich abzuliefern. Also Mariota, gut, hat jetzt gegen Tannehill seinen Job verloren, aber ich sehe den jetzt auch noch nicht weg vom Fenster. Also ich glaube, dass da immer noch was gehen kann, dass er vielleicht sogar irgendwo als Backup Quarterback unterkommt und dann vielleicht sogar in die Situation rutscht, in der auch ein Tannehill gewesen ist. Und plötzlich nochmal durchstartet. Also das Potenzial ist da, aber es hat halt unheimlich viel mit der Umgebung zu tun, unheimlich viel mit Systemen zu tun, das sagen wir auch immer wieder. Aber ich glaube, das Potenzial eines richtig guten Quarterbacks in der NFL haben beide. Aber die Frage ist, schaffen beide es, ihre Defizite, die sie haben, über die Zeit wirklich an denen zu arbeiten. Du wirst sie nicht von einem Tag auf den anderen abstellen können. Aber schaffst du es, in einem System zu landen und dann das auch umzusetzen, was es dir nicht erlaubt, einfach diese fatalen Fehler zu machen? Mhm. Also es ist schwer zu erklären, aber wenn ich jetzt mir ein System angucke, was natürlich auf dem Pass basiert und was wirklich nur Pass, All-Out-Pass ist, ja, dann gehört da sehr, sehr viel dazu und da gehst du natürlich auch ein gewisses Risiko ein. Aber dann musst du einfach als Quarterback auch die sogenannte Progression immer im Auge halten. Das heißt, du weißt, okay, das ist meine Nummer 1 Anspielstation. Und wenn die da ist, dann nehme ich die. Wenn die da ist, gehe ich zur 2. Wenn die 2 nicht da ist, gehe ich zur 3. Und oft habe ich das Gefühl, bei Winston, wenn er seine Progression geht, der hat seine Go-To und egal, ob die jetzt da ist
trotzdem.
Oder halb da ist oder auch vielleicht gar nicht da ist, er wirft den Ball trotzdem.
Ja.
Und das ist etwas, was ich meines Erachtens ich erwarte von einem NFL-Quarterback, dass das im ersten Jahr nicht hundertprozentig da ist, alles gut, vielleicht auch nicht im zweiten Jahr auch nicht, aber dann muss es sitzen und vor allen Dingen, wenn du in diese Rolle bist, es kann nicht sein, dass du jetzt in einer Saison 33 Touchdown-Pässe schmeißt und 30 Interceptions und im Endeffekt hat er in seiner Karriere 121 Touchdown-Pässe geschmissen und was hat er? 88 Interceptions.
Ja, immerhin noch mehr Touchdowns.
Ja, super, aber es ist halt ein ganz anderes Verhältnis als jetzt in Philip Rivers zu machen.
Er hat Tampa ja auch nie in die Playoffs geführt. Hat sich jetzt aber wohl nochmal general überholt. Also hat sich am Meniskus und an den Augen operieren lassen und soll in der vergangenen Saison auch irgendwie mit einem angebrochenen Daumen gespielt haben.
An der Wurfhand, ja. Was wirklich ein Faktor ist. Ja. Es ist halt, man muss halt eben sehen, ne? Also so ein Ball, jeder, der schon mal so einen Ball geworfen hat, du wirfst halt als Quarterback auch vielleicht 100 Mal den gleichen Pass, aber der wird nicht 100 Mal genauso aussehen und genau da landen. Ja, also die richtig guten Quarterbacks schaffen ist halt diesen Radius so einzugrenzen, dass also je tiefer er geht, desto größer wird dieser Radius, auch von der Länge, von der Tiefe und so weiter. Aber also das hinzubekommen ist eine Sache. Wenn jetzt aber auch noch ein Faktor dazu kommt, dass an deinen Daumen, der ja der einzige Gegenhalt am Ball ist, du hast ja die Finger oben an der Naht, also an der oberen Seite des Balles, und der Daumen ist dein einziger Gegenhalt. Das heißt, der sogenannte Grip, den Druck, den du auf den Ball hast, ist vielleicht nicht hundertprozentig da. Was dazu führt, dass du dem Ball nicht den Spin geben kannst, den er braucht, um hart genug zu fliegen. Das heißt, der Ball fliegt vielleicht etwas lockerer, als er sollte, braucht also auch länger, bis er da ist. Das sind alles Faktoren, die nicht gerade dazu beitragen, dass er im Timing so exakt ist, wie man es von ihm erwarten würde. Ist jetzt keine Entschuldigung, aber ist auf jeden Fall ein Faktor, den man berücksichtigen sollte.
Und das wissen halt auch die anderen Headcoaches und die anderen GMs in dieser Liga.
Ja.
Also deswegen erwarten wir, vielleicht können wir das ja einmal abschließen. Also er hat bislang auch der Vollständigkeit 46 Millionen verdient, also kommt aus ärmlichen Verhältnissen, aber am Hungertuch muss er hoffentlich nicht wieder nagen. Den Großteil davon natürlich in der vergangenen Saison, da hat er nochmal richtig Kohle gemacht. Aber wo siehst du den denn?
Also wie gesagt, ich würde einmal nochmal zurückkommen auf dieses off the field, weil das ist ja nur ganz anders als bei einem Philip Rivers. Ne? Ja. Also der ist ja noch vor der Draft, also im Jahr vor der Draft, ist er ja noch irgendwie beim Clown erwischt worden.
Naja, also was ich mir hier notiert habe, ist, also schon am College wurde ihm eine Vergewaltigung zur Last gelegt.
Genau, das war ja noch früher.
Ne? Genau, die konnte ihm aber nie so richtig nachgewiesen werden und trotzdem war es so ein jahrelanger Fall für die Gerichte. Also das also zog
es gab auch einen DNA-Test
in der NFL-Zeit, genau.
Bebastard, ja, also nachgewiesen ist ja dem amerikanischen Rechtssystem auch mal so eine Sache, ne, also man kann sich ja auch...
Aber er wurde dafür nie verurteilt.
Das stimmt und solange er nicht verurteilt worden
aber
ist...
Aber es war jahrelang Thema.
Definitiv.
Dass da was gewesen
und hat ja, glaube ich, auch nochmal zu einer Sperre geführt, ne, ich glaube 2018, ne?
Das war die Uber-Fahrerin.
Okay.
Er hat dann noch eine Uber-Fahrerin sexuell belästigt wohl und dafür wurde er dann tatsächlich... Ich glaube, in der Saison 2018 für die ersten drei
Spiele. Oh, drei Spiele, ja, genau. Okay.
Ja, und aber dann hat er ja noch eine Zivilstrafe bekommen, weil er im April 2014, also kurz bevor er gedraftet wurde, in einem Supermarkt Krabbenbeine gestohlen hat. Dafür musste er dann noch Sozialstunden ableisten und durfte in dieser Zeit kein Football spielen, was ja dann wieder erklärt, warum er diese Krabbengeste macht.
Ja, aber auf der anderen Seite frage ich mich immer, was muss in der Birne nicht ganz richtig sein, wenn du, sag ich mal, jemand bist, der in der Draft wirklich, also höchstwahrscheinlich sehr gut wegkommst, wenn du dann dir direkt vor der, ich erinnere mich immer an diesen einen, ich weiß gar nicht, was welcher Spieler war, der dann diese Gasmaske auf hatte und dann so eine große Bong da dran.
Tansel, ja.
Ja, genau, Tansel war es. Direkt
der soll ja reingelegt worden sein.
Ja, ja, genau. Aber
das hat er natürlich gemacht.
Genau.
Aber da ist halt immer die Frage, ne?
Aber warum, also da frage ich mich immer, was stimmt nicht in deinem...
Aber das klingt immer so platt. Also wir haben es ja gesagt, er wuchs in sehr ärmlichen Verhältnissen auf. Wie ist das mit dem Ghetto? Du kriegst das Ghetto aus dem Spieler, aber den Spieler nicht
aus dem Ghetto. Du kriegst den Spieler aus dem Ghetto, aber das Ghetto ist im Spieler
raus. Ja, genau.
Aber ja, gut, aber trotzdem... du stehst halt wirklich kurz davor, dass sich genau in der Situation was ändert. Du kommst, du lieferst ab im College, du bist wirklich, also da schon ein Top-Prospect für die NFL und da muss sich auch in jedem Kopf einfach das so gerade biegen, dass er weiß, okay, jetzt stehe ich kurz davor an dieser Situation, für die ich nichts kann, wo ich aufgewachsen bin, mit der Umgebung, dass ich nichts kann, mit dem Umfeld, mit dem ich aufgewachsen bin, für das ich nichts kann, da rauszukommen. Dann, also wie gesagt, ich...
Naja, aber es gibt ja auch diese Geschichte von Cam Newton, der ja auch sehr, sehr talentiert am College war, mit diesem offenbar geklauten Laptop, den er auch am College irgendwie geklaut haben soll. Und dann hat er ihn aus dem Fenster geworfen, als es an seine Tür klopft und so weiter. Also das passiert ja offenbar mehreren.
Ja, aber das ist immer, wie gesagt, also gerade, das ist für keinen Profisportler eine sehr smarte Entscheidung. Aber wenn du am Ende des Tages ein Franchise-Quarterback werden sollst, wenn du der Leader sein sollst, wenn du derjenige sein sollst, den die anderen Spieler folgen sollen, dann habe ich damit extreme Bauchschmerzen, weil diese Position einfach so viel mehr abverlangt.
Vor allem, wenn du keinen Vertrag hast. So. Und die Leute wissen, das, was er da macht, ist wilde Sau auf dem Platz und er hat irgendwie auch noch Personal Issues.
Ja, und das ist nämlich genau der Punkt. Diese Personal Issues könnte gut sein, dass der ein oder andere ihn halt als Risiko-Free Agent sieht. Mhm. Und das sagen auch viele Spezialisten, dass er, was diese Liste angeht, diese Liste halt auch von ganz oben anführt. Ja, muss man auch ganz klar sagen.
Und dann frage ich nochmal, wo landet er?
Also ich habe mir ein paar Notizen gemacht.
Ich finde das so geil, dass du es auch immer noch so festtackerst da oben links.
Ja, das wird hier zusammengetackert.
Der Macker mit dem Tacker.
Ja, das wird hier zusammengetackert und dann ist es auch in einer sehr leserfreundlichen Schriftgröße aufgeführt alles.
20 Punkt?
Ja, ja Minimum. Damit ich das mit meiner schönen Lampe hier auch alles schön lesen kann, das finde ich hervorragend. Ja, also da gibt's einige Optionen. Also Tampa Bay wird's nicht, das wissen wir. Gut, das Thema ist durch. Mhm. Colts sind wir der Meinung, das wird wahrscheinlich dann eher jemand anders werden, Philip Rivers werden. Titans ist auch durch das Thema, das haben wir auch.
Das wäre ja verrückt, wenn die.
Genau. Es könnte theoretisch sein, dass die Dolphins was machen. Durchaus. Auch wenn man überlegt, dass die Dolphins sicherlich so mit einem Auge so ein bisschen auch vielleicht schon in Richtung Trevor Lawrence für 21 schielt.
Oder Tour, ne?
Oder Tour, ganz genau. Auch, dass er gewatchet wird und so weiter. Das sind alles so Sachen, die kann man so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
Ich glaube,
da geht's. Aber witzig wäre natürlich, wenn er zu den Chargers geht. Ne, das wäre natürlich absolut.
Ich glaube, er geht zu den Bears und darf sich da dann Wettrennen mit.
Also, wäre wie gesagt, nochmal, seht es uns
nach, wir produzieren vor.
Genau, ist ja alles gut, wir können ja trotzdem spekulieren. Ja, und Bears, ja, wäre durchaus interessant, weil es hat schon echt wehgetan, die Bears-Offense sich anzugucken in den letzten Jahren, besonders auch im letzten Jahr, wo ich euch gesagt habe, okay, das wäre durchaus eine interessante Variante, wo man sagen würde, okay, das könnte der Bears-Offense durchaus ganz gut tun, wenn da ein bisschen mehr Feuerwerk kommt.
Apropos, vielleicht tut das ja Jameis Winston gut, nämlich der ist auch Papa. Der hat nur ein Kind, nicht 9, aber er ist im Sommer 2018 Papa geworden, von Antonoa. Ein Junge, so heißt auch der Papa von Jameis. Also der hat sein Kind nach seinem Papa genannt, Antonoa. Vielleicht gibt der ihm so ein bisschen Seriosität.
Ja, also
so wie wir, also seit wir Väter sind, sind wir total seriös.
Total, total, ja. Ja, also ich glaube auch, dass er das meiner Meinung nach auch verstanden hat. Man muss auch dazu sagen, dass er halt auch echt einen ziemlichen Shitstorm abgekriegt hat. Ne? Also man, wie viele GIFs, wie viele Memes waren da draußen irgendwie, die...
Und das hier mit den Fingern, aber das war doch auch verrückt, oder?
Ja, aber auch alles andere, das, was abgegangen ist, irgendwie so, ja, wenn er so und so viel Millionen haben will, dann sollen halt die anderen Teams die Hälfte davon zahlen, weil dann wirft er sowieso den Ball die Hälfte der Zeit hin. Mhm. All diese Sachen, hat schon eine ganze Menge auch da abbekommen. Natürlich, wenn du so extrem bist. Du bist so extrem gut, machst aber auch so extrem viele
Fälle. So extrem schlecht.
Ja, das ist ja einfach so. Also Turnovers sind im Football das Schlimmste, was du dir erlauben kannst. Ja, es ist in so Fällen, also wenn jeden Coach, den du fragst, was müssen wir tun, um dieses Spiel zu gewinnen, wenn Teams auf Augenhöhe sind, werden dir 99 von 100 Coaches sagen, ja, wir müssen das Turnover-Ratio
gewinnen. Den Ball behalten.
Ja, wir müssen einfach das Turnover-Ratio gewinnen. Wir müssen mehr Turnovers produzieren, als wir sozusagen abgeben. Und das ist einfach ein Killer. Das ist einfach ein Killer. Vor allen Dingen, wenn daraus aus dem Turnover dann Punkte entstehen. Ja, entweder direkt mit dem Interception-Return-Touchdown oder halt der Ballverlust in der eigenen Hälfte ist, wo die gegnerische
Offensive ganz schlimm war es ja in der vergangenen Saison, ich glaube, in London. Der hat doch 5 Interceptions oder so in einem Spiel geworfen. Also es war ja ganz schlimm.
Ja, katastrophal.
Absolut. Und er hat auch nicht aufgehört.
Nö.
Also, ne?
Ja, einfach weitergemacht. Einfach weitergemacht.
Ist ja auch eine Qualität. Sich nicht beirren lassen.
Ja, ich mache erstmal mein Ding
weiter. Ich halte an meinem eigenen Plan fest.
Ja, und also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, in welchen Effekt seine Grundsanierung jetzt hat auf sein Spiel.
Aber ich hoffe, weil ich halte weiterhin viel von ihm als Footballspieler. Ich halte weiterhin viel von ihm als Quarterback. Ich glaube, das ist einer von denen, die das wirklich richtig gut können. Aber er muss einfach diesen Faktor, den muss er wegnehmen.
Ja.
Und das kann auch sein, dass er jemand ist, der in der Saison 30 plus Touchdowns schmeißt, an die 4.500 Yards schmeißt, aber halt dann nur 10 Interceptions. So, oder vielleicht sogar unter 10. Und dann zählt er plötzlich, ne, dann reden wir noch so, ja, weißt du noch 2019, wo er so ein Katastrophe, er ist ein Kandidat, der das könnte. Ja, und das, glaube ich, ist auf jeden Fall...
Die Frage ist halt, wer ihm jetzt nochmal eine Chance gibt. Also ich kann es mir sogar vorstellen, dass der halt noch nicht direkt Mittwoch vom Markt geht, sondern dass der auch ein bisschen länger warten muss.
Durchaus. Da wird ja viel, das Karussell wird ja gehen. Und ich sag mal so, die etwas schwächeren Teams, sind ja sehr viele promising Quarterbacks sozusagen im Draft verfügbar. Also, ne, du kannst hören. Ja,
genau. Also viele, kann auch sein, dass er bis dahin...
Auch die Chargers, ne, da gibt's ja einige Quarterbacks, die... wirklich auch gut in der Combine abgeliefert haben, die wirklich also interessante Prospects sind. Und die Frage ist halt, holst du dir jemand rein, der Risiko ist? Jetzt rede ich gar nicht von off the field, sondern halt on the field. Mhm. Ja, dass er da auch wirklich viele Fehler macht, die dazu führen können, dass du halt eben nicht 13-3 da stehst, sondern im 8-8, so weil du einfach Spiele verloren hast, weil der Quarterback einfach in den entsprechenden Situationen die falsche Entscheidung getroffen hat.
Wir werden schauen. Vielleicht legt er, du hast es ja eben schon gesagt, auch so ein Tannehill-Märchen plötzlich wieder hin.
Und ich glaube, das Potenzial hat er,
ja.
Aber da muss er eine Menge für tun. Und das muss auch, das hängt auch mit dem System zusammen.
Tapetenwechsel. Kann ja immer helfen.
Durchaus. Und wie gesagt, also plötzlich, also dass er so performen kann, das hat er gezeigt. Er muss halt nur den negativen Faktor.
Vielleicht verlässt er aber auch einfach mal Florida. Er war in Florida am College, hat jetzt bei Tampa gespielt. Du hast ihn ja schon wieder jetzt zu den Dolphins verschoben. Vielleicht muss er auch einfach mal Florida verlassen.
Ja. Chicago ist ja auch schön.
Chicago
ist auch schön im Winter.
Total. Super, Max, cool.
Ja.
Wie gesagt, zwei Personen, die sehr viel gemeinsam haben. Nicht alles, aber sehr viel. Und über die in den nächsten Tagen noch verstärkter gesprochen wird. Lassen wir uns überraschen. Danke dir. Ihr habt eine Aufgabe, eine Hausaufgabe von uns schon bekommen. Schreibt gerne, wie gesagt, noch gerne in die Kommentare. Eli Manning oder Philip Rivers. Wen würdet ihr nehmen, wenn ihr euch entscheiden müsstet? Tschüss.
Tschö.
Passt auf euch auf.
Rest warrant, Aaron Hernandez.
Here comes Roger Goodell.
Janet, that was disgusting.
Colin Kaepernick refusing to stand.
Oh, he's dead. Oh, he's dead.
The greatest comeback.